3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Okay, herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Podcast-Folge meiner Show Deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Griner und ja, ich freue mich, dass du heute bei diesem Interview, bei diesem super spannenden Interview mit am Start bist, denn es geht um einen Unternehmer, einem jungen Unternehmer, der sich vom Schreinermeister zum exklusiven Möbeldesigner ja hochgearbeitet und entwickelt hat. Ich habe ihn selbst letztes Jahr kennengelernt und wir kamen so ein bisschen in Kontakt. Daraus hat sich einiges ergeben und er hatte mich unter anderem in seine Werkstatt eingeladen. Ja, und was ich da gesehen habe, hat mich schwer beeindruckt. Seine Story überhaupt, wie er es vom klassischen Schreinermeister zum Möbelmanufaktur geschafft hat, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, wie er persönliche, finanzielle, aber auch unternehmerische Entscheidungen trifft. Das alles wollte ich von ihm wissen. Daniel Helm ist für mich ein absoluter, sympathischer, netter und ja Top-Unternehmer, kann man schon fast sagen, der sich unter anderem auch mit einer ganz speziellen Online-Technik so entwickelt hat, dass er beispielsweise den Onboard-Prozess, also der Moment, wenn ein Interessent auf seine Homepage kommt, bis hin zur Entscheidung, ein Möbelstück zu kaufen. Diesen gesamten Prozess hat er digitalisiert mit einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Und all über diese ganzen Themen habe ich mit ihm in meinem Interview gesprochen. Und ja, ihr könnt gespannt sein, was der Daniel da so raushaut. In diesem Sinne fangen wir direkt an. Viel Spaß dabei.
Good morning, this is your wake-up call.
Ja, lieber Daniel, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu dem heutigen Interview. Wir sind ja heute in deinen heiligen Räumen bei Helm Design in der Möbelmanufaktur in Troisdorf. Und du hast es mich das letzte Mal so ein bisschen durch deine Hallen hier geführt und das Ganze ist schon ziemlich beeindruckend, was du dir hier aufgebaut hast. Auch wenn man sich deine Homepage anschaut und all das, was du da so am Start hast, finde ich echt schon cool. Und für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und was so deine Ziele sind.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Helm und ich bin von Haus auf eigentlich Tischlermeister und habe viele Jahre lang alles gemacht, habe irgendwann 2011 mit einem Hörsturz angefangen, das Ganze zu überdenken, ob das so clever ist, alles zu machen. Okay. Und habe dann für mich halt entschlossen, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht, und zwar auf ganzer Linie. Also ich habe dann wirklich mich von so klassischen Tischlerarbeiten, die Fenstertüren und so ein Kram distanziert, eine Möbelmarke gegründet. Nur noch Möbel, Design, schöne Sachen mit netten und sympathischen Kunden. Alles, was nicht so nett oder sympathisch ist, bedienen wir gar nicht. Und nur mit sympathischen und netten Mitarbeitern, mit denen man auch so mal was starten würde. Und das hat halt, sag ich mal, eine völlig neue Unternehmenskultur hervorgerufen und eine ganz andere Dynamik. Und das macht einfach Spaß und ist absoluter Fun. Also ich mache von morgens bis abends quasi, ich habe mein Hobby und meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Und damit beschäftige ich mich halt. Und habe darüber die Möbelmanufaktur dann im Laufe der Zeit automatisiert. Und durch diese Automatisierung habe ich dann irgendwann auch meinen eigenen Platz reduziert und wegrationalisiert. Durch die Marketingautomatisierung ist es so weit gekommen, dass ich halt so von 5 bis 6 Tagen die Woche runter auf 3 Tage die Woche bin. Das war am Anfang ganz cool. Da bin ich dann wirklich Motorradfahren, Ringfahren, Angeln, alles Mögliche. Aber irgendwann denkst du so, mit 38, das kann nicht das Ziel gewesen sein. Ja. Okay. Hab dann noch eine Marketingagentur gegründet, wo jetzt jetzt meine Geschäftspartnerin Julia hauptsächlich federführend tätig ist. Und das ist jetzt so das, was wir so machen. Und haben halt echt ein sehr junges, dynamisches Team und sind auch komplett ja, sehr modern ausgestattet und dadurch auch sehr effizient und macht dann auch extrem viel Spaß.
Okay. Ja, es ist vor allem absolut beeindruckend, das hier so in den Hallen zu sehen. Ich kann das jedem nur mal empfehlen, mal sich die Homepage anzugucken. Da hast du so ein paar Bilder oder auch auf deiner Facebook-Fanpage gehst du öfters mal mit der Kamera durch die Werkstatt.
Genau.
Mega cool. Jetzt ist das, wenn man da so reinkommt, sieht man einfach, dass du sehr erfolgreich bist mit dem, was du da machst. Aber für mich ist immer interessant, wenn wir mal ganz zurückgehen in deine Kindheit. Mhm. An was erinnerst du dich da? Was waren so die prägendsten Ereignisse und was wolltest du damals eigentlich als Kind werden?
Mhm. Ja, also die prägendsten Ereignisse war halt bei mir von Anfang an, dass ich aus einem, ja, ich formuliere es mal so, ja, sehr bodenständigen und nicht wohlhabenden Elternhaus komme. Mhm. De facto, es gab halt zu Deutsch gesprochen kein Taschengeld und ist gesagt worden, wenn du was haben willst, such dir einen Job, verdien dir Geld und dann kannst du dir holen.
Ja.
So, und das hat mir aber auch nicht geschadet. Mhm. Das war zwar dann nicht immer ganz angenehm, aber ich habe dann halt echt angefangen, mir Jobs zu suchen, morgens dann erstmal Brötchen im Ort verteilen, nachher als Stadtanzeiger und Zeitung verteilen und so ist das halt immer mehr geworden. Und irgendwann bin ich halt zum Spänesaugen in der Schreinerei gelandet und die haben dann irgendwann gesagt so, hey, pack doch mal hiermit an, pack mal damit an und dann war nichts mehr mit Spänesaugen, sondern mit anpacken. Okay. Und darüber kam relativ schnell mein Wunsch, wow, das ist klasse, da habe ich richtig Bock drauf, das ist so meins. Und dann kam echt schon früh das Ziel, dass mein Beruf werden sollte.
Okay, also das heißt, du wusstest schon relativ früh, dass du Schreinermeister, ich glaube, du bist Schreinermeister.
Ich bin Meister, ja, genau.
Dass du das auch wirklich beruflich komplett umsetzen willst.
Ja, genau.
Gab es dann aber irgendwie so einen Moment, weil du bist ja heute Möbeldesigner. Mhm. Ja? Wo war der Moment, wo du festgestellt hast, du hast so eine gewisse künstlerische Ader? Mhm.
Ja, das war im Laufe der Jahre, wenn man jung ist, denkt man nicht so viel darüber nach, zumindest war das bei mir so, mag auch andere geben, ich bin mehr so, immer so, ey cool, hab da einen Impuls und geh dem nach und mache einfach.
Ja.
Im Laufe der Zeit merkt man dann halt, was so einem mehr Glückshormone und was mehr Serotonin ausschüttet und wo man dann mehr erfreut ist und bei mir war das halt, das Riesenglück, ich habe in einem sehr kleinen Betrieb gelernt, dadurch konnte ich sehr viel auch selber mitmachen und ich habe halt gemerkt, wenn ich Möbel mache, dann macht es mir immer extrem viel Spaß.
Okay.
Und da war dann schon echt früh so die Tendenz zu den Möbeln und Anfang 20 war dann echt bei mir der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, boah, ich möchte echt mehr in den Möbelbereich, habe dann auch in einen Betrieb gewechselt, der nur Möbel gebaut hat, habe dann in London am Hyde Park Villen ausgebaut. Und das war dann schon, wo ich sage, jo, alles klar, hier will ich hin, hier fühle ich mich wohl. Ja. Und das war dann nachher auch so, wo ich dann echt relativ früh gesagt habe, dass ich mich mit 25 selbstständig mache, weil ich gesagt habe, ich habe noch viel mehr Ideen, ich werde hier ausgebremst, ich habe noch viel abgefahrenere Ideen, wo aber viele klassische Betriebe sagen so, boah, ey, lass uns das so und so machen, das haben wir immer so gemacht. Ne?
Ja.
Also,
okay.
Und das war für mich dann ja nicht so befriedigend.
Okay, das heißt, du hast also mit 25, wenn ich das richtig verstanden habe, deine eigene Schreinerei gegründet,
ja,
oder?
Ja, so ich habe die Schreinerei gegründet, aber ganz ehrlich, ich habe eine Garage gemietet.
Ja, verstehe, okay.
Eine Garage gemietet und habe hinter mir alle Brücken, die es gab, also in Form von vermögenswirksame Leisten, Bausparvertrag, Lebensrentenversicherung, habe alles gekündigt, alles auf keine Karte gesetzt. Das heißt, es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder es klappt oder mein ganzes Leben klappt komplett zusammen, weil dann wäre alles weg gewesen. Oder war alles weg. Ich habe dafür nur alte Maschinen gekauft.
Mhm. Und wie ging das dann weiter? Also du hast dann quasi in der klassischen Garage dein Unternehmen gegründet. Mhm. Wie hast du dich dann entwickelt? Beziehungsweise, was für mich interessant war oder ist, aufgrund unseres Vorgesprächs, auch dieser Punkt, irgendwann auch hier einen Cut zu machen und dann zu sagen, ganz bewusst, ich werde Möbeldesigner. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, was da so passiert ist.
Ja gut, also ich habe schon sehr früh eine sehr große Vision gehabt. Das heißt, ich habe diese Garage gemietet und habe gesagt, so, ich werde jetzt hier ein Schreiner-Imperium gründen. So, und alle haben mich ausgelacht.
Okay.
Mein Freundeskreis hat sich dann auch, ich sag mal, geändert. Weil das wirklich, viele waren so, ah nee, lass das lieber sein, hast doch einen sicheren Job und du bist ja verrückt und alle Firmen machen zu und du machst auf und...
Ja.
Und ich hatte da aber eine große Vision. Ich sagte, das hier ist so die Basis, von da aus geht's raus. Ich werde nicht ewig alleine hier das Ganze ausführen wollen und möchte halt das machen, was mir Spaß macht. Und das war dann halt echt, wo ich dann wirklich in den Projekten immer gemerkt habe, boah, das und das macht mir viel mehr Spaß. Und habe dann auch relativ zeitnah nach einem Jahr direkt Mitarbeiter eingestellt und habe dann halt wirklich für mich nur so die Möbelaufträge rausgesucht, die schönen Sachen. Ja. Und das hat mir dann echt schon, also es war schon immer, sag ich mal, so ab Anfang 20, die Tendenz dahin. Und irgendwann habe ich halt dann mal angefangen, so diesen Kundenklientel zu bekommen, die so gesagt haben, boah, ich habe doch keine Ahnung, Sie sind doch der Fachmann, machen Sie mal. Und wenn man dann merkt, dass man seine Kreativität freien Raum lassen kann, entwickelt man sich auch ganz anders.
Ja, verstehe, okay.
Das ist
Du hast mir bei unserem letzten Gespräch so eine Geschichte erzählt, wie du das mit deinen Mitarbeitern gemacht hast. Ne? Du hattest eine Situation, wo du einfach mal einen komplett Rundumschlag gemacht hast.
Ja. Genau.
Das fand ich super interessant. Also vielleicht magst du das nochmal ganz kurz erklären, wie bei dir dein Auswahlprozess an Mitarbeitern für dein Unternehmen aussieht und was dich damals dazu bewegt hat, eben diesen Rundumschlag in deinem Unternehmen durchzusetzen.
Ja, also das kann ich auch ganz offen und ungeschminkt sagen. Das war 2011, Projekt in Berlin im KDW für Panasonic damals, eine Bergvilla in der Schweiz. Und parallel mehrere Objekte hier so mit Fenstertüren im Köln-Bonner Raum. So, total den Stress. Das Ding in der Schweiz lief super, das in Berlin lief super, aber das, was hier vor Ort war, hat irgendwie überhaupt nicht so richtig geklappt. Hörsturz bekommen, sehr demotivierte Mitarbeiter gehabt. Ich habe aber auch sehr viele Fehler gehabt. Ich war sehr autoritär und ich kann eigentlich sagen, hätte mich selber auch nicht als Chef haben wollen. Sehr unmenschlich und schon ziemlich straight, weil ich so verbissen in mein Ziel war, ohne halt rechts und links alles andere zu sehen. So, boah, das ist mein Ziel, das ist meine Umsätze, das will ich unbedingt haben, den Auftrag, den, so bam, bam, bam. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Okay. So, sind zwar die Umsätze hoch, aber ich bin dann in den Negativbereich gekommen. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, boah, ey, du bist ja von morgens um 5 bis abends um 11 bist du dran, du bist total kaputt, 7 Tage die Woche, du hast eine scheiß Stimmung, du hast ein blödes Gefühl, wenn du in die eigene Firma fährst, du hast so unangenehme Sachen auf dem Tisch liegen, Und dann war echt so für mich überlegen, ey, was machst du jetzt, was willst du überhaupt? Und dann habe ich mich halt wieder, irgendwann bin ich so von meinem Wegen abgekommen, von dem, was mir Spaß macht, bin ich abgekommen in die Richtung, boah, hier was Großes, da was Großes, noch größere, noch namhaftere Kunden. Und im Endeffekt ist das vollkommen egal, wie namhaft der Kunde oder dies, das, jenes ist. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es nichts für dich.
Ja.
Und das war 2011 und da habe ich mich echt hingesetzt und gesagt, boah, was machst du jetzt? Und es gab mehrere Optionen halt. Ich habe mich dann aber für die Option entschlossen. Ich habe mir wieder Arbeitskleidung selber bestellt. Ich hatte damals 18 Mann beschäftigt, habe nur noch Akquise und Verkauf gemacht und habe echt Arbeitskleidung selbst mir bestellt, habe innerhalb von 6 Wochen 18 Mitarbeiter entlassen.
Oh.
Habe wirklich mit einem Auszubildenden in der Produktion alleine weitergemacht und habe gesagt, so pass auf, ab jetzt nur noch Leute ins Team rein, mit denen ich, sag ich mal, richtig gut klarkomme. Ist mir vollkommen egal, wie viel Berufserfahrung die haben. Die müssen gar nichts haben, ja. Aber die müssen so in ihren Augen so Bunsenbrenner haben. So, ich will, ne? Ich bringe euch alles bei, wenn ihr das wollt und wenn ihr richtig Bock da drauf habt, ne?
Okay.
Und das hat dann echt wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe so von Grund auf das Ganze nochmal neu strukturiert und habe dann auch echt innerhalb von wenigen Monaten sag ich mal, gewinntechnisch direkt von einem extrem negativ in einem Positivbereich die Wende hingekriegt. Und habe dann erstmal viel abgesagt, das Ganze natürlich reduziert, aber halt auch einiges outgesourced am Anfang und habe mir dann sukzessive wieder ein eigenes Team aufgebaut mit jungen Leuten. Das heißt, ganz junge Leute, teilweise, ich habe wirklich eine Mitarbeiterin, die ist heute noch bei mir, die war Lehrerin. Die hatte keinen Bock mehr. Die stand in den Sommerferien auf einmal da und sagt, boah, bitte, bitte, ich möchte ein Praktikum machen, kann ich hier eine Lehre machen, kann ich hier anfangen, mit Ende 20. Ja, und da habe ich gesagt, naja, okay, komm mal, probieren wir mal eine Woche. Und nach 3 Tagen habe ich den Lehrvertrag hingelegt, habe gesagt, bitte sofort unterschreiben, nicht auf die Idee kommen, woanders zu unterschreiben. Weil ich echt gemerkt habe, da war richtig ein Brennen. Da war wirklich auch so eine ähnliche Situation, so, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf, was ich bisher gemacht habe. Ich will jetzt so wieder atmen können, Freiheit haben und einfach was machen, was meiner Leidenschaft entspricht.
Ja.
Und da habe ich echt festgestellt, boah, ey, ich hole mir nur noch Leute rein ins Team, die Leidenschaft haben, die das als Berufung sehen und die das nicht machen, weil sie sagen, ich muss ja die Lohntüte irgendwie gefüllt haben am Monatsende. So, und so Lohnempfänger, muss es geben, ist schön und gut, aber ist bei uns in der Company Fehl am Platz. Mhm. Das funktioniert halt nicht.
Okay.
Ja.
Trotz allem war das ja, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, die zweite Hop- oder Top-Entscheidung
ja, in deinem Leben. Richtig. Ja.
Bist du so ein Typ? Bist du so ein mutiger Typ, der einfach sagt, hey, entweder komplett ganz rein, also all in, oder dann ist es halt so, dann gehe ich halt mal pleite und dann finde ich eine andere Möglichkeit?
Ich bin, das ist wenig, also das ist natürlich ein Punkt, aber der ist bei mir gar nicht so sehr verankert, okay. Sondern bei mir ist halt eher so der Punkt, dass ich für mich sage, ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich bin, und ich weiß, dass ich zwei gesunde Hände habe und ich weiß, was ich Gas geben kann, wenn es dann sein muss.
Ja.
So, und dann weiß ich, ich rechne mir das dann logischerweise auch durch, aber sag dann auch, jo, das ist realistisch zu schaffen und ich schaffe das und ich setze mir große Ziele und unterteile die auch in Teilziele und dadurch gibt es für mich gar keine Frage, ob das zu schaffen ist oder nicht, weil ich habe so grundsätzlich die Einstellung, alles, was ich mir an Zielen setze, erreiche ich.
Mhm.
So.
Okay.
Punkt. Und je detaillierter ich die setze von einem Zeitraum, von der Größe, vom Volumen, vom Umfang etc., je besser erreiche ich die auch.
Ja.
Das habe ich erst im Laufe der Jahre leider festgestellt. Ich habe lange Jahre zu kleine Ziele gesetzt.
Okay. Ja, kommen wir mal zu dir persönlich. Denn das, was du gerade so beschrieben hast, das finde ich schon sehr außergewöhnlich, also im positiven Sinne, denn dafür braucht man ja auch aus meiner Sicht zumindest das Mindset, das muss passen.
Mhm.
Und bevor wir zum Mindset kommen, wäre eben die Frage, was würdest du für dich persönlich sagen, sind deine drei größten und stärksten Talente?
Ja, Zielstrebigkeit, definitiv. Okay. Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit.
Mhm.
Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und ich dafür brenne, dann ja, kann ich eigentlich alle damit anzünden. Das ist halt ein großes und... mittlerweile ist es die letzten Jahre auch so geworden, dass es halt, ist die Menschlichkeit noch dazu gekommen. Mhm. Das war nicht immer so, aber da habe ich gemerkt, dass dieser Faktor bei mir echt fehlte und dadurch einige Dinge nicht geglückt sind, die ich für mich in dem Moment damals überhaupt nicht verstanden habe, wo ich aber heute weiß, ich sage, hey, wenn du jetzt noch dein Umfeld vernünftig behandelst und, sag ich mal, immer offen und immer ehrlich und immer fair bist, dann funktioniert das halt auch alles.
Ja,
ne?
Verstehe. Okay. Ja, gab es dafür einen besonderen Moment, wo du einfach für dich weißt, okay, da muss ich auch ein bisschen was an mir tun? Gab es da irgendwie so einen zündenden Effekt?
Ja, das war in dem Bereich, ich habe beim Jürgen Höller Seminare besucht.
Okay.
Und da ist es mir dann bewusst geworden. Da ist es mir bewusst geworden, okay, pass auf, das und das ist wichtig, das und das. Und da denke ich so, okay, sag ich so umfänglich mit so einem 360-Grad-Radius und diese Gesetze halt vom Geben und Nehmen, dass man auch oft mal Sachen erstmal was geben muss und irgendwo wird man auch schon wieder was empfangen. Das habe ich hier und da halt auch schon gemacht im Unbewussten, aber halt nicht uneingeschränkt.
Mhm.
Und das hat mir dann doch sehr viel gebracht und das hat dann schon einiges verändert.
Okay. Gibt's auch für dich gewisse Schwachstellen? Ganz kurz mal bitte. Ja, gibt es denn bei dir auch gewisse Schwachstellen, wo man sagen, wo du für dich auch weißt, okay, also das sind so noch so meine Baustellen, da muss ich noch was dran tun?
Mhm. Schwachstellen hat jeder. Also bei mir ist das manchmal, ich bin manchmal zu motiviert.
Okay.
Und bin echt so ein, wenn ich, sage ich mal, eine gute Idee habe und Dings, dann will ich das am liebsten gestern wie heute umsetzen. So. Und dann ist es manchmal noch so, dass ich halt dann auch schon, sage ich mal, bestehende Abläufe oder bestehende Sachen einfach dass ich einfach so, boah, stopp, wir vergessen jetzt das und das und wir machen jetzt das so und so.
Ja,
okay. Und dann halt, das ist nicht immer gut, deshalb auch Schwachstelle. manchmal ist es dann auch gut im Nachhinein. Also es wird halt manchmal schon spontan was umgeworfen. Es ist nicht andauernd, früher war es mehr. Das hat dann viel Unruhe reingebracht in den Betrieb. Mhm. Und das war dann natürlich auch negativ. Ja. Das habe ich aber mittlerweile schon gelernt, aber ich habe es noch nicht ganz weg.
Okay, verstehe. Jetzt hat ja jeder, wenn wir über Erfolg sprechen, so seine ganz eigene Definition. Mich würde mal interessieren, was ist deine Definition von Erfolg und woran machst du fest, ob du oder jemand anderes erfolgreich ist?
Also, wichtigster Punkt ist definitiv das persönliche Glück. Mhm. Also, dass ich wirklich morgens aufwache und denke, boah, ist das ein geiles Leben. Und wirklich, das ist, also wirklich, das ist so das, das Ausschlaggebendste, weil, ganz ehrlich, ob ich ein tolles Auto habe oder ein tolles Motorrad oder sonst irgendwas oder Geld in der Tasche oder auf dem Konto, das ist ganz nett, aber das bringt einen nicht weiter. Also habe ich zumindest festgestellt. Ja. Wenn man wirklich so mit sich selbst so komplett im Reinen ist und sich selbst total zufrieden und glücklich ist und ausgeglichen und gerne zu seinem Job fährt, also zum Beispiel für mich, für mein Gefühl arbeite ich nicht mehr, weil ich habe mein Hobby zu meinem Beruf gemacht und sei es jetzt das mit der Marketingagentur oder mit der Möbelmanufaktur, das ist einfach so mein Hobby, mein Beruf, meine Leidenschaft, das macht mir einfach Spaß halt. Ja. Ne? Und das ist für mich halt einfach Erfolg, wenn man wirklich den ganzen Tag das macht, was man, was einem Spaß macht, mit allem gutes Gefühl hat und ein gutes Umfeld hat, ja, und dann am Ende des Tages da auch noch das andere so toll finden, dass er einem da Geld für zahlen kann und man da noch gut von leben kann, dann ist das Erfolg.
Okay. Was ist für dich das Gegenteil von Erfolg?
Das Gegenteil von Erfolg ist für mich Unzufriedenheit.
Okay.
Und Unzufriedenheit, unglücklich sein, jammern, meckern und überall im Außen die Schuld zu suchen und meinen, ja, alle sind alles Schulden und man selber ja nicht, man kann ja nichts dafür. Ich meine, jeder kriegt seine Aufgaben im Leben gestellt und auch jeder, bei mir fallen auch andauernd negative Sachen rein und je mehr Erfolg man hat, umso negativer sind auch die Sachen, die kommen. Das ist einfach so. Ja. Je größer sind die Probleme, die kommen. Aber wenn man die halt nicht als Probleme, sondern als Herausforderung sieht, dann, also das ist dann eigentlich nur eine Bestätigung.
Ja, okay. Hast du eigentlich sowas wie einen Mentor oder von wem, ja, auf wen schaust du, wo du sagst, okay, von dem kann ich noch was lernen? Und gibt es Menschen, die dich eben ganz bewusst auch in deinem Werdegang oder in deiner Denkweise positiv beeinflussen?
Mhm. Ja, das ist immer so eine Quersumme, ne, aus verschiedenen Unternehmern, mit denen man, sage ich mal, befreundet ist oder auch geschäftlich zu tun hat. Eine Zeit lang waren es halt verschiedene Trainer, vor einigen Jahren jetzt auch Jürgen Höller, Mike Diersen oder auch Marc Galal. Da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und auch sehr viel, auch gerade beim Marc Galal mit dem NLS und das hat schon echt einiges gebracht. Also das hat mich schon sehr verändert. Mhm. Und auch gerade jetzt, was den Bereich, Hypnose etc. angeht, da habe ich bin ich irgendwann mal zum Makalal-Seminar gefahren, habe gesagt, boah, ich glaube da nicht dran, aber ich probiere das mal. Und wenn das dann was bringt, ist okay. Und wenn nicht, dann lasse ich es wieder sein. Ansonsten fahre ich mit das nach Hause.
Okay.
Und das hat echt total funktioniert bei mir. Und das hat auch echt innerhalb von wirklich 3 Tagen direkt mein Leben verändert.
Krass.
Und das waren wirklich so Punkte, wo ich gesagt habe, boah, wow. Und da bin ich natürlich dran gegangen und da bin ich nach wie vor dran. Und da bin ich auch noch regelmäßig drin und dran an dem Thema. Und das hört auch nie auf. Ja. Weil, also ich habe das so, die ersten Jahre habe ich das dann gehabt. Dann hat man mal das ein oder andere Seminar und denkt, boah, super, das hat ich jetzt voll weitergebracht. Ja, das nächste brauchst du eigentlich nicht. Aber ja, komm, mal gucken, machst das Bußes einfach mal. Ne? So, und dann kommst du da hin und denkst schon einfach so, ey, ich bin der König, alles ist super, alles läuft. Okay. Ja, und dann merkst du auf einmal so, ey, pass auf, du bist doch noch irgendwie nicht so weit, wie du für dich persönlich dachtest und kriegst dann nochmal so einen Schub. Und so 3 bis 4 Monate nach dem jeweiligen Seminar siehst du dann die Ergebnisse und dann merkst du es halt im Außen und denkst so, boah, Hammer.
Ja.
Das ist also, ist ganz selten, dass das dann auch mal nichts bringt. Da gebe ich dann aber denjenigen auch offenes Feedback. Okay. Das ist, aber meistens bringt das, und wenn man immer nur ein oder zwei Sachen, die einem wieder in einem gewissen Bereich des Lebens den Tag erleichtern.
Ja.
Ja.
Cool. Gibt es auch Menschen, wo du sagst, von denen nehme ich Kritik an, deren ihre Meinung ist mir super wichtig?
Ja, definitiv. Also sind halt dann Menschen gerade so in meinem Umfeld, die auch Unternehmen haben, auch sehr erfolgreich sind. Und habe es jetzt gerade auch wieder gehabt, mit ein paar Jungs nach Fark am See zur Bike Week gefahren und auch alles Unternehmer. Und dann haben wir auch über die ein oder anderen Sachen mal gesprochen. Und da waren wirklich auch so ein, zwei Punkte, wo ich für mich so dachte, wo die sagten, nee, ist doch vollkommen klar, so ist das eigentlich blöd, macht halt lieber so und so und so. Machen wir auch bei uns. Dann denkst du, ja, okay, gut, wenn das bei dem mit 170 Angestellten klappt, dann wird das bei dir mit 16 auch klappen.
Ja.
Okay. Das stellt man dann auch gar nicht in Frage. Ne?
Ja, verstehe.
Das ist schon, also es ist für mich auch sehr, sehr hilfreich, auch immer noch mit anderen gewisse Sachen, auch interne Sachen zu besprechen, weil man einfach, mein Ziel ist es halt so, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden.
Mhm. Das ist, okay. Das heißt, du hast du auch sowas wie eine Art Erfolgsjournal, wo du also gewisse Schritte aufschreibst, auch die Dinge, die gut laufen, nicht so gut laufen und so weiter?
Ja, täglich.
Hast du?
Okay. Ja, habe ich. Ich habe ein Vision Board, wo meine drei Jahres- und fünf Jahresziele drauf sind, visuell in Bildform. Und ich habe von Jürgen Höller diesen Erfolgsplaner und da schreibe ich wirklich jedes Wochenende meine Ziele für die Woche rein, meine Monatsziele, meine Jahresziele und meine fünf Jahresziele und habe täglich meine To-Do-Listen da drin und man macht das dann nicht immer ganz regelmäßig, aber wenn ich dann so nach ein, zwei Wochen mal merke, oh, jetzt warst du ein bisschen geschludert oder jetzt hast du so ein paar Sachen, die du dir als Zwischenziel gesetzt hast, nicht gemacht oder nicht erreicht, dann hole ich mir auch schon mal ein paar Energy-Drinks und verbringe eine Nacht im Büro und hole das auf, bin dann aber wieder auf Kurs und fühle mich total gut.
Ja. Okay.
Der Jürgen Höller hat mal so ein Beispiel gebracht, so wer von euch kommt von hier bis nach Moskau zu Fuß mit? Ja, waren dann wenige. Und wer kommt mit, wenn wir jeden Tag nur 100 Kilometer laufen und jeden Abend in einem Fünf-Sterne-Hotel einkehren mit Wellness-Anwendungen etc.? Ja, ne? Und das ist halt das. Nimm dein Ziel, setz dir das und unterteile das in Einzelziele.
Ja,
und wenn du das halt machst, dann schaffst du das. Und dann musst du dich schon sehr dämlich anstellen, um das nicht hinzukriegen.
Okay. Aber wie du ja schon gesagt hast, gehört natürlich auch ein gewisses Maß an Disziplin dazu, ne?
Ja, definitiv. Mhm. Ja, genau.
Jetzt haben wir beide uns ja auf der Contra kennengelernt. Und mittlerweile, und das fand ich eben sehr spannend für eine Möbelmanufaktur, hast du ja deinen gesamten Prozess in Bezug auf das Thema Kunden, Erstkontakt bis hin zu schlussendlichem Verkauf digitalisiert.
Ja.
Für viele Zuhörer mag das jetzt vielleicht in Bezug auf eine Möbelmanufaktur eben sehr, sehr ungewöhnlich sein. Und vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz erklären, warum du eben auch in deiner Branche diesen eher ungewöhnlichen Schritt gegangen bist und wie man sich diesen digitalen Prozess bei dir vorstellen muss.
Ja, also ich bin da sehr, ich habe schon immer für mich so den Gedanken gehabt, wie kannst du noch mehr erschaffen mit am liebsten weniger Aufwand. So, und dann fing das irgendwann mit Maschinen an, 2008 die erste CNC-Fräse geholt, dann festgestellt, naja, die muss ja auch programmiert und gefüttert werden, dann ein CAD-Programm geholt, was automatisch die Programmierung erstellt, so, und dann guckt man halt, dann geht man von der normalen Handwerksmesse auf die Industriemaschinenmesse und dann stellt man fest, wow, da geht ja eigentlich alles.
Ja,
okay. Ja, und dann habe ich mich immer mehr in diesem Industriesegment bewegt und habe da dann die untersten Kategoriemaschinen nach und nach mich verliebt und die dann hier bei uns in der Firma integriert und habe dadurch halt wirklich die Prozesse komplett digitalisiert und automatisiert, dass wirklich auf der ersten Maschine, wo die Werkstoffe reingeschoben werden, mit dem fertig konfektionierten Werkstück ein Etikett rauskommt, was auf dem Werkstück draufsteht, wo auf dem Etikett steht, an welcher Maschine am Touchscreen als nächstes welches Programm gedrückt werden muss und visuell auch nochmal draufsteht, in welche Richtung du was wie reinschieben musst.
Okay.
So, und das ist natürlich für die Mitarbeiter eine Wahnsinnsarbeitserleichterung. Zeiterfassung läuft übers Handy der Mitarbeiter, wo die dann wirklich anhand des Etiketts sich an der jeweiligen Maschine einloggen können, ihre Zeiten da hinterlegen können und keine Stundenzettel, gar nichts mehr, Vor- und Nachkalkulation, alles automatisiert dadurch halt. Und das macht halt schon richtig Spaß für beide Seiten, für die Mitarbeiter und für uns. Du hast nicht 1000 Zettel, wo du erstmal wühlen und gucken musst, sondern du hast halt einfach auf dem Bildschirm und auf dem Etikett da drauf.
Ja. Okay. Und
das macht halt schon richtig Spaß, ja.
Was ich noch viel spannender finde, ist der Prozess bei dir zwischen, und da gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich zwischen einem Interessenten, der sich quasi für deine Möbeldesignstücke interessiert, bis eben hin zum, er kommt hier rein und sagt, okay, den Schrank oder diese Ausstattung möchte ich haben.
Ja.
Da bist du ja auch extrem digital unterwegs. Ja. Und vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, wie du das hinbekommst.
Ja, also das habe ich hauptsächlich dem Mario Wolosch und der Firma Clicktip zu verdanken. Da bin ich drauf aufmerksam geworden, habe so gedacht, naja, okay, das könnte bei uns funktionieren, habe das mal gebucht, einfach erstmal ein kleines Paket, habe das dann bei uns installiert. Das heißt, das funktioniert so, der Kunde geht bei uns auf die Webseite, geht beispielsweise in den Bereich Ankleiden und dann geht so ein Widget-Fenster auf und da steht dann, möchten Sie jetzt eine Beratung aus einer unserer Ankleiden haben.
Okay.
So, das heißt, der Kunde ist zum Beispiel freitagabends auf der Webseite, wenn der Zeit hat, gibt das ein, trägt dann nur seine E-Mail-Adresse ein, mehr nicht, muss dann über ein Double-Opt-in eine E-Mail, die er nochmal bekommt, das Ganze bestätigen und dann fängt sofort die Beratung an.
Okay.
So, und dann kriegt er direkt die Beratung aus einer exklusiven Ankleide und falls ihm die aber nicht gefällt, kriegt er am nächsten Tag automatisch die nächste Beratung. Und so geht das immer weiter. Das heißt, der Kunde kriegt mehrere Beratungen aus verschiedenen Ankleiden, dass wir halt nahezu alles abgedeckt haben, was es an Interieur, an Ausstattung, an Komfort etc. gibt. Wir haben es ihm nicht nur gezeigt und erklärt, sondern er hat es im Video live erlebt. So.
Okay.
Und das wirklich über einen Zeitraum von 5 bis 7 Tagen, wo er halt dann täglich dann eine Nachricht zu bekommt. Und die Kunden bauen zu einem dann ein Vertrauen auf, obwohl man noch selber gar nicht mit dem Kunden telefoniert hat, noch keine E-Mail mit dem geschrieben hat, geschweige denn ihn irgendwie gesehen hat.
Ja.
So. Und dann ist es so, dann kommt halt ein Call to Action, wo wir die Kunden auffordern, so jetzt machen Sie bitte ein Foto von Ihrem Objekt, machen Pläne, schicken uns das per E-Mail zu und dann vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen und können auch Ihren Wohntraum realisieren. So, das heißt, der Kunde ist schon komplett qualifiziert, der schreibt uns schon, ja, ich will das haben und dies haben und jenes haben und dann will ich das und das und das.
Ja.
So, und dann weiß der genau, was der haben will, weil der schon weiß, was es alles gibt.
Ja,
wir kriegen das Münchensmaß vorgegeben. Und dadurch, dass wir die anderen Prozesse automatisiert haben, sind das eigentlich nur noch Artikel, die wir anklicken müssen. Das heißt, das muss ich gar nicht selber machen. Das heißt, da sitzt eine Mitarbeiterin, die klickt die Artikel an und schon ist das Angebot erstellt. Dann gucke ich da nochmal drüber. Die kreativen Sachen, das ist so wieder mein Part, was mir Spaß macht halt, wo ich dann die kreativen Sachen nochmal reingucke und sage, ja, okay, hier machen wir dies, das, jenes, hier ein offenes Fach rein, so ein bisschen was Gestalterisches. Dann wird der Kunde zu uns eingeladen, kommt zu uns. Dann dauert der Termin meistens so eine Stunde, anderthalb. Und der Auftrag ist erteilt. Aber wir haben 90% Quote dann.
Ja, krass.
Das ist, weil die dann sich das angeguckt und wo ich gerade eingangs sagte, wir haben das am Anfang mit einem kleinen Paket ausprobiert. Wir haben ganz am Anfang eine Kampagne gemacht. Ich habe die weder auf Facebook noch auf Insta, ich habe die nirgendwo beworben. Keine AdWords, gar nichts. Ich habe die einfach nur auf unsere Webseite gestellt. Da haben sich ganze 5 Leute eingetragen für diese Kampagne, die sowieso von alleine irgendwie auf unserer Website waren. Von den 5 Leuten haben wir dann geguckt über das Clicktip-Konto, wie oft wurde diese E-Mail geöffnet. Und jede dieser E-Mails wurde durchschnittlich 40 Mal geöffnet. Das heißt, der virale Effekt war riesengroß. Die wird sich ja keiner 40 Mal ein Video selber angucken. Das heißt, die haben es weitergeleitet. Ne?
Ja.
Die haben es weitergeleitet und von diesen 5 Anfrage oder von diesen 5 versendeten E-Mails, diesen 5 Empfängern, haben nachher 3 bei uns konkret auch eine Anfrage gemacht aufgrund des Call to Actions. Und von diesen 3, die eine Anfrage gemacht haben, sind 3 zur Besprechung Termin pünktlich gekommen. Sie sind reingekommen, hallo, ja, ich kenne Sie ja schon, war für mich völlig völlig neues Gefühl. Ne? Da kommt ein völlig fremder Mensch, der sagt, ja, Sie kenne ich ja schon. Ne?
Ja.
Hab's ja die ganze letzte Woche schon jeden Tag in einem Video gesehen. Ne? Und man ist dann mit dem Kunden im Gespräch und man selber ist am Anfang dran, will dem dies noch jenes erklären, weiß ich doch, haben sie alles schon gesagt im Video. Ja, und ist echt total cool.
Ja.
Man kommt dann sehr, sehr schnell zügig durch. Es ist für beide Seiten angenehm. Und man zeigt nochmal so ein paar echte Muster, gibt dem Kunden ein paar Sachen in die Hand, zeigt ihm in der Ausstellung vielleicht das ein oder andere Möbel in echt nochmal, kann er mal aufmachen und denkt, boah, super, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt oder noch toller ist es ja. Und kommt dann sehr schnell zu dem Punkt, ja, hier, sage ich, das und das sind, ist das Invest, machen oder nicht machen, ja oder ja. Und das funktioniert dann halt auch. Und die Kunden sind auch sehr dankbar, weil die auch echt viel Zeit gespart haben und sehr schnell ein gutes Gefühl haben für die Sache, was halt alles möglich ist. Ne?
Und du hast viel Zeit gespart, weil du dir quasi alle Interessenten, die dann doch nicht wirklich Interesse haben, nicht immer wieder das gleiche Gespräch führen
musst. Genau. Ja? Ich muss nicht dreimal am Tag drei Stunden über den Kleiderschrank erzählen, sondern ich mache jetzt dreimal am Tag eine Stunde nur noch, sag ich mal, dieses Endberatung und Abschlussgespräch und das Thema ist durch.
Ja, okay.
Ja, das ist, und dann geht's halt auch automatisiert weiter. Dann bekommt der Kunde wiederum eine Auftragsbestätigung mit einem Video, wo er durch die Produktion geführt wird, wo er die Produktionsleitung kennenlernt, wo er den Projektleiter kennenlernt, wo er die Abläufe in dem Video erklärt bekommt, die einzelnen Räumlichkeiten bei uns sieht, also hinter die Kulissen guckt.
Wahnsinn.
Wo das alles nochmal im Video erklärt ist. Ne? Also auch wenn der Kunde schon zu uns kommt, auf der Website ist auch ein Video, ein Anfahrtsvideo ab der Autobahnabfahrt, wie er zu uns gelangt. Also es ist alles,
Hammer.
Okay. Also der Kunde kriegt zu seinem Termin dann halt dieses Video mitgeschickt. Ne? Das ist, dass der genau weiß, ah, ich brauche nur hier drauf gehen und weiß dann, so und so komme ich dahin.
Super.
Ist also, ja.
Wie viel Unternehmen gibt es denn in deiner Branche, die das genauso machen, weißt du das?
Also ich persönlich kenne keins.
Ja. Ich war nämlich gerade bei Tom Klusmann gewesen, der Gründer von der Contra. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir ja einerseits quasi das Thema Online-Marketing und Verkaufstechnik, dass das existiert, es aber kaum jemand umsetzt. Mhm. Also ich glaube, auf einem Seminar von dem Clicktip-Inhaber, der hatte eingeschätzt, dass es noch nicht mal 3% der deutschen Unternehmer sind, die diese Technik benutzen.
Ja.
Was glaubst du, woran liegt das?
Das liegt sehr viel daran, dass viele Unternehmer denken, ja, es läuft ja gerade sehr gut. Und warum soll ich mich da jetzt drum kümmern und da noch so ein bisschen Berührungsängste haben? Ja, ich habe ja ein funktionierendes System, ich habe so und so viel AdWords im Monat, ich habe da so und so viel Dings drüber, ist so ein bisschen Sicherheit, ich weiß, was ich habe. Mhm. Und die haben dann teilweise Angst, da Eingriffe reinzumachen. Ja, wenn ich jetzt was anderes schalte auf meine Website, vielleicht werden die Anfragen dann weniger und die Aufträge weniger etc., davon lebe ich ja und. Ja. Da haben halt viele Berührungsängste. Nur ich habe halt festgestellt, dass ich halt durch das Gründen jetzt der Marketingagentur und dass einige Firmen, die bei uns so im Umfeld sind, auch teilweise mit uns zusammenarbeiten, festgestellt haben, boah, ey, ist ja total super bei euch. Und dann auch sehen, ey, das ist ja Hammer, ne? Die dann jetzt auch schon auf uns zugekommen sind, die Sachen auch schon installiert haben, die jetzt auch direkt bei uns ja monatliche Wartungsverträge gemacht haben, weil bei denen ist auch viel Zeitthema. Das heißt, die kommen dann wirklich zu und sagen, ja, ich will dies, das, jenes haben. Und dann zählen wir denen auf, was es für Möglichkeiten gibt. Und machen mit denen Strategietag und dann stellen die fest, oh, das ist ja richtig viel Arbeit.
Ja.
Dann gibt's halt entweder die Möglichkeit, okay, wir machen euch die Arbeit oder ihr macht die Arbeit selber. Die meisten, 90%, sagen aber, nee, macht ihr die Arbeit bitte, wir haben halt da ein professionelles Kamera-Equipment geholt und. Und das ist dann halt schon was anderes. Ne?
Ja, natürlich.
Das ist unsere Mitarbeiterin ist da auch hier die Julia, meine Geschäftspartnerin in dem Bereich, die ist auch richtig fit und hat da auch voll Bock. Das ist auch wieder so, die brennt da einfach. Ne? Und dann, das merkt der Kunde auch. Ne?
Ja, klar.
Also, wir sind jetzt, die Kunden, die wir haben, die haben von sich aus von vornherein gesagt, boah, komm, das und das, macht das bitte mit uns jetzt auch. Also das Aufgabengebiet wird irgendwie stetig größer.
Ja, cool.
Und macht halt richtig Spaß.
Ja.
Ne? Das ist bei uns und vor allen Dingen bei uns diese 5 E-Mails, die rausgegangen sind, mit diesen 3 Terminen, die dann war, von den 3 Terminen haben 2 einen Auftrag erteilt. Das war dann Umsatz von 23.000 Euro. Das heißt, 3 Stunden Termin, 23.000 Euro Umsatz.
Guter Stundenlohn.
Ja, kommt man mir klar.
Sehr schön. Jetzt geht es in meinem Podcast ja nicht nur um das Thema Erfolg, sondern es geht auch um das Thema Geld. Und von daher würde mich mal interessieren, was war die allerbeste Investition, die du jemals in deinem Leben getätigt hast?
Seminare in mich selbst.
Okay, also das Thema persönliche
Weiterentwicklung. Ja, persönliche Weiterentwicklung, das nimmt mir keiner mehr und das bringt mich so weiter. Also.
Okay. Ich hatte letztens mal eine Frage gestellt bekommen, was ich denn beispielsweise für das Ticket auf der Contra gezahlt habe.
Mhm.
Dann habe ich die Summe genannt und dann sagte derjenige, boah, ey, so viel Geld für so ein Ticket. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, die Frage, was das Ticket gekostet hat, ist eigentlich falsch. Weil eigentlich kostet das Ticket nichts, das ist eine Investition. Und wenn du das Wissen, was du da erlernst, entsprechend umsetzt, dann kriegst du das zigfach mal zurück. Mhm. Mich würde mal interessieren, ungefähr, jetzt nicht im Detail, wie viel Geld gibst du, sagen wir mal so, pro Jahr für solche Seminare aus? Und viel wichtiger, was holst du da wieder raus?
Also es ist stetig wachsend, wie viel?
Ja.
Es sind, lass mich überlegen, ja, zwischen 15.000 und 25.000 Euro im Jahr, was ich investiere.
Okay.
Also die 15.000, ja.
Und was holst du da raus? Der Return on Investment, was würdest du schätzen?
Schwer zu sagen.
Okay.
Aber definitiv ist es so, man muss ja jedes so Seminar für sich sehen. Mhm. Und gibt's ja geschäftslastigere Seminare und weniger geschäftslastigere Seminare. Mhm. Das, was halt, sag ich mal, also im Endeffekt ist es so, dass ich eigentlich von dem jeweiligen Seminar nach circa 8 bis 10 Monaten das Invest eigentlich wieder raus habe.
Ja, okay.
Das ist eigentlich bei mir bis jetzt immer so gewesen.
Mhm. Und was macht diese persönliche Weiterbildung mit dir? Also hast du irgendwie ein Gefühl, mal abgesehen von dem Wissen, was du da lernst, passiert auch bei dir persönlich was?
Ja, also es wird einem ganz klar, dass es immer noch wieder mehr Sicht von außen drauf hat, wie so, sag ich mal, Vogelperspektive, und man sich selber auch noch mal kritischer hinterfragt und dann auch noch gewisse Sachen, die man schon tut und macht, noch mal überdenkt oder ganz andere Impulse bekommt und dadurch ganz andere Denkensweisen oder ganz andere Entscheidungen trifft.
Ja, okay.
Das ist oder kontra ein sehr guter Punkt, wo man ganz viel neues Input einfach bekommt und sagt, boah, ey, ist ja super, das muss ich auch mal machen. Ne?
Ja,
oder das müssen wir auch und das könnten wir auch machen, das könnten wir auch machen. Ne? Mhm. Wo einem gar nicht so diese Wertigkeit von so kleinen Dingern wie beispielsweise so ein Podcast jetzt bewusst ist.
Ja.
Ne? Man hat das immer mal gehört, aber wenn man das dann da mal sieht und hört und da dann gewisse Hintergrundinformationen, dann denkt man so, wow, okay, das ist schon eine Waffe.
Ja. Also ich habe das ja auch, ich erzähle das immer wieder mal, völlig unterschätzt, gerade das Thema Podcast. Und ich weiß noch, wie ich im Dezember so aus meinem entfernten Umfeld dafür belächelt wurde und bis im April überwiegend ja in Nordrhein-Westfalen tätig war. Heute Anfragen aus ganz Europa bekomme, super Interviewpartner kriege, überall, 1000 Downloads pro Tag. Und das sind einfach Dinge, das hast du vorher einfach nicht auf dem Schirm.
Mhm.
Und deswegen finde ich es eben so spannend, wenn jemand, sagen wir mal wie du, eben seinen gesamten Akquiseprozess bis hin zum Verkauf komplett digitalisiert und auf der anderen Seite ja auch sich sagt, okay, ich arbeite anstatt 5, 6 Tage nur noch 3 oder 4.
Ne? Ja, wobei ich mittlerweile bei 6 Tagen wieder bin, durch die Marketingagentur.
Okay, ja. Aber das machst du ja freiwillig.
Das mache ich freiwillig, genau, das muss ich nicht. Also das ist auch bei mir schön, das ist halt auch so ein, ja, wie soll ich sagen, die läuft, die deckt sich auch.
Ja.
Aber ich brauche die jetzt nicht zum Leben.
Ja.
Und wenn da was überbleibt, was da liegt, ist das schön, aber ich brauche das jetzt nicht. Ne? Ja. Das ist, ist halt schon eine schöne Leichtigkeit. Ja. Das ist, ja.
Jetzt hast du vorhin so ein bisschen erzählt, dass du manchmal Situationen hast, wo du gewissen Umsatz in ein paar Stunden machst. Da kommen wir nämlich direkt zur nächsten Frage. Wie gehst du denn selbst mit Geld um oder wie triffst du für dich finanzielle Entscheidungen? Und was mich auch interessieren würde, ist, was bist du für ein Investmenttyp? Bist du also eher der klassische, so Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherungstyp? Oder gehst du auch mal aufs Ganze und hast einzelne Aktien? Also, wie gehst du damit um?
Ja, ich war so, habe aber das mit den Aktien dann sein lassen, weil das ich für mich festgestellt habe, nee, die beste Aktie, die du eigentlich hast, ist dein eigenes Unternehmen.
Okay.
Und bin wirklich mittlerweile so, ich habe so ein paar klassische Sachen, Goldanlage, wo regelmäßig im Monat was eingezahlt wird, paar, klar, logischerweise so Versicherungen, wo was reingeht, aber ansonsten, ins eigene Unternehmen.
In dein Unternehmen, okay.
Genau, weil das ist einfach, da haben wir noch sehr, sehr große Ziele und ich sehe halt auch, dass es funktioniert, das, was ich mache, und ich sehe auch, dass es in Zukunft noch weiter funktioniert. Und sag mal, von dem Stand heute ist mein Ziel halt noch, das Unternehmen zu verfünffachen. Und die Ziele habe ich mir sehr klar festgelegt, wie, wann, wo das passieren wird. Und wir sind auf dem Weg. Das läuft.
Ja.
Also, Ja, das ist, ich habe jetzt die Tage im Steuerberater auch schon, der sagt, das ist ja Wahnsinn, Helm, ist hier auf einmal im Vergleich zum Vorjahr. Und okay. Sag ich, ja, sag ich, habe mir sonst einfach zu kleine Ziele gesetzt.
Ja, ja, wenn es immer nur so einfach wäre, ne? Also da gehört ja auch extrem viel Engagement, Leidenschaft und Zielstrebigkeit dazu, ne?
Ja.
Zu sagen, ich habe höhere Ziele, bringt dir noch nichts.
Nee, nee, das bringt nichts. Also man muss das schon klar definieren, ja, wie man da hinkommen möchte, was das für einen persönlich pro Tag bedeutet.
Ja.
Und dann muss man gucken, wie man mit möglichst wenig Aufwand das pro Tag erreicht.
Ja, okay. Ja. Hast du auch schon mal Geld verballert? Also so richtig mal daneben gelegen und mal so eine schöne, fette Summe auch mal zersägt?
Ja, also in früheren Jahren bei Aktien.
Ja, okay.
Definitiv. Ja, ist schon ein paar Jahre her, Telekom-Aktien.
Das
war so eine, da, oder was war ich?
Glaub, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige.
Infineon, also da gab es so ein paar, die dann irgendwie nichts mehr wert waren.
Okay.
Ja.
Du bist ja jetzt mittlerweile, wenn man sich das einfach mal so hier anschaut, schon sehr erfolgreich. Also zumindest ist das, was du ja auch von dir preisgibst, wie du tickst, dein Mindset, die ganzen Gedanken eben. Du lebst in einem schönen Haus in der Nähe von Köln, oder? Ja, in Köln oder in der Nähe von Köln?
In der Nähe.
In der Nähe von Köln. Blick auf den Rhein, fährst einen schicken Sportwagen und ja, auch sonst bist du ja viel aktiv. Jetzt könnte man ja sagen, hey, alles erreicht, läuft ja gut bei dir. Aber du erzählst ja immer wieder, dass du dir neue Ziele setzt, dass du nach wie vor zielstrebig bist. Ja, Weiterbildung hatten wir ein Thema. Wie fokussiert bist du in dem Zusammenhang auf das Thema Zielerreichung und warum schraubst du nicht ein bisschen zurück und sagst, hey, läuft ja. Also was treibt dich an und was treibt dich an, immer weiterzugehen?
Das ist einfach meine große Vision.
Mhm.
Das ist also das Einzige, was ein. Das hatte ich gestern noch mit einem Freund, das Gespräch. Da saßen wir auch beim Mittagessen zusammen und er hat halt sein Unternehmen verkauft und hat auch sehr, sehr ein großes Unternehmen geschaffen, hat das mal einen Konzern verkauft und ist da irgendwie nur noch am Rumeiern und sagt er, weißt du, was mein Problem ist? Sagt er, ich habe gar keine Vision mehr.
Mhm.
Okay. Ich habe kein Ziel mehr.
Ja.
Sagt er, ne, das, weil ich bin jetzt als Geschäftsführer angestellt. Das ist, und das ist halt bei mir so, ich sage, ja, sag ich, das ist auch das, sag ich, was ich nachvollziehen kann, weil ohne das, sag ich, könnte ich das alles nicht. Also mir ist das jetzt alles relativ egal, ob das jetzt dies oder das oder jenes bringt. Ich habe meine große Vision, mein großes Ziel und das will ich halt erreichen und das erreiche ich auch.
Ne? Ja.
So, und wenn ich das nicht hätte, dann, also es ist wie ein Schiff, was rausläuft aus dem Hafen und kann der tollste Dampfer sein, wenn das keinen Zielhafen hat, dann wird das nie ankommen.
Ja, und das finde ich immer so interessant, gerade bei Menschen, die eben eigene Unternehmen haben und eben erfolgreich sind, auch finanziell erfolgreich sind. Ich hatte vor kurzem nämlich ein Interview mit dem Herrn Udo Vielenbach in meinem Podcast, Folge Nummer 50, glaube ich, ist das. Und der hat auch davon erzählt, dass er seine Firma verkauft hat. Und er sagte wörtlich, und ich hatte den ganzen Keller voller Geld, aber auf einmal keine Aufgabe mehr. Und das Leben war langweilig.
Ja.
Das ist schon, weil viele ja immer nach diesem finanziellen Erfolg oder dieser finanziellen Freiheit streben und irgendwann hast du sie vielleicht.
Das kommt von alleine. Also es geht eigentlich nur um die Aufgabe. Das ist auch jetzt die Marketingagentur. Das war bei mir nur aus der Begeisterung heraus. Ich sehe, boah, Wahnsinn, was das für uns Tolles bringt. Und dann, klar, dann kam halt noch dazu, ich habe halt dann bei Clicktip so eine Ausbildung zum Unternehmensberater gemacht für Marketingautomatisierung.
Okay.
Und darüber hat sich das dann ergeben halt. Ich sage, boah, das ist der Hammer, der Wahnsinn, macht ja richtig Bock und kannst ja richtig was schaffen. Und neue Vision, zusätzliche Vision, also keine neue, sondern eine zusätzliche Vision geboren. Und dann gesagt, boah, ja, super, machen wir.
Ja, cool.
Das ist
jetzt haben wir viel über Erfolg, Geld gesprochen, Unternehmertum und so, aber wie bist du denn so privat? Also was sind deine persönlichen Werte und wie siehst du dich selbst nicht nur als Unternehmer oder Arbeitgeber, sondern vielleicht auch als Freund und Kumpel?
Ehrlich, fair und immer offen.
Okay, das war relativ kurz zusammengefasst.
Ja.
Okay.
Genau.
Und wenn du jetzt, du hast gesagt, du bist 38.
Mhm.
Wo stehst du mit 50? Wo wirst du dann sein? Was wirst du erreicht haben? Wie wirst du dein Leben?
Also mit 50 werde ich mit der gleichen Leichtigkeit wie heute leben und werde eigentlich nach wie vor dann meine neue Vision haben. Ich werde dann meine jetzige Vision erreicht haben und werde dann wirklich, also ich möchte gar nicht anders leben wie jetzt, sagen wir es so. Okay. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Anders. Das ist also, das ist klar, vielleicht hat man dann noch irgendwie einen zweiten oder dritten Wohnsitz irgendwie irgendwo. Das ist noch sowas, was bei mir noch so in den Gedanken schwebt. Gibt ja auch andere Orte auf der Welt, die gerade im Winter etwas schöner sind wie Deutschland.
Ja.
Das ist jetzt nicht auszuschließen, dass das dann mal so sein wird. Aber ist jetzt nicht so, wo ich sage, ja, will ich jetzt unbedingt, du musst jetzt unbedingt. Also ich bin so im Moment in meiner Welt, wie ich so lebe, echt total glücklich und total happy und ja, bin da sehr zufrieden. Und
ja, okay. Jetzt mal angenommen, wir haben vorhin über das Thema Mut gesprochen.
Mhm.
Mal angenommen, ich möchte in meinem Leben irgendwas verändern. Ja? Also sagen wir mal, ich bin unglücklich in meinem Job, trotzdem habe ich halt eben Träume, Ziele, traue mich aber eben nicht, denen nachzugehen. Und in meinem Umfeld werde ich dafür belächelt und bin mir einfach unsicher, ich habe Angst und zweifle generell halt an mir oder an meinen Fähigkeiten. Was würdest du all denen da draußen raten, denen es eben so geht?
Ganz wichtiger Punkt, man muss erstmal die Einstellung haben, dass das, was andere über einen sagen, einen nichts angeht.
Okay.
So, ja. Und man für sich, wirklich für sich in sich hineingeht und sich selbstkritisch hinterfragt, bei was verspüre ich Leidenschaft, bei was vergesse ich komplett die Zeit und bei was gehe ich total auf und wem könnte das was nutzen und wem könnte das was bringen.
Ja.
So, und wenn ich diesen Punkt habe und man für sich selbst überzeugt ist, dass man das wirklich drauf hat und dass man da richtig Bock dran hat und dass man aber auch sich bewusst macht, dass man da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange ist, dass man da echt noch einige Stunden auch brauchen wird, um Meister zu werden und auch Lehrgeld zahlen wird,
ja,
und dann auch bereit ist, wirklich mal ja 15, 16 Stunden, 17 Stunden Tage durchzuziehen über einen gewissen Zeitraum und den Fleiß zu bringen, um an einen gewissen Punkt zu kommen und halt bereit ist auch zu lernen, dann sollte man sich das schriftlich festhalten, mit Datum, Termin, untergliedern in Teilziele und ja, ich sag immer, es ist wie so, das war bei mir damals ja auch, das ist wie wenn du in einem Teich bist mit Enten und du bist die Ente, die will da auf einmal rausfliegen, dann hast du 100.000 Enten rechts und links, die nur, bleib lieber hier bei uns im See, ist ja viel.
Ja.
Weil in dem Moment, wo du dich da rausbewegst, zeigst du den anderen ja, dass sie es ja theoretisch auch könnten, dass sie die gleiche Basis haben. Ich habe das ein interessantes Thema bei mir in der Meisterschule. Wir waren in der Meisterschule und der eine Freund sagte das jetzt noch zu mir, sagte, wir haben alle die gleichen Bedingungen gehabt, wir haben alle die Meisterschule, es war alles gleich. Sagt er, und du bist der Einzige, der richtig eine große Company draus gemacht hat. Sagt er, und es gab einige, die hatten viel besseres finanzielles Background, die hätten viel mehr, und sagt er, aber du bist der Einzige, das Ding komplett durchgezogen hat. Und Das ist halt in dem Moment für die anderen, die fühlen sich dann halt schlecht, wenn jemand dann rauskommt und was schafft, wovon sie nur träumen und tausend Argumente haben, warum das nicht geht.
Ja.
Das ist ja sowieso, die meisten Menschen wissen ja genau, was sie nicht wollen, aber die wissen nicht, was sie wollen. Ist wirklich so, das ist total kurios. Ne?
Ja.
Wenn du Leute fragst, ja, was sind, wissen die tausend Sachen, was die nicht wollen, aber was die wirklich wollen, wo die richtig Bock drauf haben, wissen die wenigsten.
Ja.
Und wenn du das für dich halt gefunden hast und das für dich sag ich mal, das kann sich auch nochmal ändern im Laufe der Jahre. Man kann sich auch verlaufen, habe ich ja auch gehabt. Ne? Deshalb ist es sehr wichtig, sich immer da viel mit sich selbst zu beschäftigen, um zu gucken, was ist mein Ziel, was will ich überhaupt.
Ja, ja.
Auch ich habe manchmal noch Ziele, die ich mir setze, die dann, wo ich erstmal geblendet bin, wo ich denke, boah, geil, will ich auch, tolles Ziel. Und irgendwann dann feststelle, ist gar nicht mein Ziel, ist gar nicht so toll.
Okay.
Ist ja auch ein persönliches Empfinden. Ne?
Ja, absolut, klar.
Ja.
Kommen wir mal zur letzten Frage, und zwar: Was ist denn so dein absolut wertvollster Tipp, den du an die Podcast-Community weitergeben kannst, wenn es um das Thema Geld und Erfolg geht?
Authentisch sein und ehrlich.
Okay.
Und niemals, niemals, niemals lügen. Ist so.
Warum hat das mit dir etwas mit Erfolg und Geld zu tun, Ehrlichkeit?
Es ist so ein bisschen geben und nehmen und sind so, ja, die Gesetze des Universums. Und alles, was du aussendest und was du machst, empfängst du auch und kriegst du wieder zurück.
Okay.
Das ist einfach so.
Ja.
Also du kannst kein schlechter Mensch sein oder und das läuft alles super. Das ist irgendwo, wird dann irgendwo was in deinem Leben sein und hast halt diese fünf Säulen im Leben, und wenn du wirklich konsequent, ehrlich, fair und authentisch bist und das machst, wo du für brennst und wo deine Leidenschaft für ist, dann wird dir das zwangsweise langfristig Erfolg bringen.
Okay, gutes Schlusswort.
Ja.
Wie kann man dich erreichen? Also Homepage können wir in die Shownotes mit reinpacken?
Ja, können wir gerne machen.
Ansonsten hast du einen YouTube-Kanal? Oder
Facebook, haben wir auch. Ja,
Facebook-Seite?
Genau. Ja,
hast du auch?
Facebook, YouTube, Instagram, ja, genau. Okay. Das ist die Website ist helm-einrichtung.de und darüber sind auch die sozialen Netzwerke, da ist alles dann zu erreichen. Facebook ist Helmdesign, Möbelmanufaktur.
Cool. Genau. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes hinein und in diesem Sinne, ja, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Ja, danke, sehr gerne.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war unser persönliches Gespräch mit Daniel Helm und der Helm Design Manufaktur. Und wie bereits im Interview erwähnt, findet ihr sämtliche Informationen zu ihm, zu seiner Company und zu all dem, was er sonst noch so macht, findet ihr natürlich in den Shownotes. Es macht absolut Sinn, sich seine Homepage mal anzuschauen und mal zu verinnerlichen, wie ein Handwerker letztendlich die heutzutage digitalen Möglichkeiten nutzt, um eben daraus Kunden zu generieren. In diesem Sinne, schaut gerne mal vorbei und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Die nächste Show kommt live aus Mallorca. Ich werde eine Woche in Spanien sein. Geschäftlich werde ich dort einige spannende Meetings haben und ihr könnt gespannt sein, denn den einen oder anderen, den ich dort treffen werde, den kennt ihr sehr wahrscheinlich auch. In diesem Sinne, ja, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.